Sie hören Dispot, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Diakonie-Podcast Dispot, gesund und sozial. Am Mikrofon begrüßt Sie heute Tabea Stoffers und wir sprechen heute über einen besonderen Service für Krebspatienten, die Psycho-Onkologie. Ich freue mich, dass heute gleich zwei Psycho-Onkologinnen hier bei uns im Studio sind. Sie sind beide aus dem Diakonie-Klinikum und sie haben heute Zeit gefunden für dieses Gespräch mit uns. Herzlich willkommen Sonja Weber und Shirin Hossein Abasi. Schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Sehr gerne.
Sie sind beide ausgebildete Psychologinnen und Sie haben auch beide diese Zusatzqualifikationen für Psychoonkologie. Aber Sie arbeiten bei uns im Klinikum in unterschiedlichen Bereichen. Vielleicht können Sie sich kurz selbst vorstellen und auch den Bereich, wo Sie tätig sind. Frau Weber, wollen Sie anfangen?
Ja, also ich habe vor einigen vielen Jahren schon im Diakonieklinikum begonnen und bis heute vertrete ich schwerpunktmäßig den Bereich der Palliativstation, arbeite dort als Psychoonkologin mit im Team und bin aber auch für Patienten anderer Fachabteilungen ansprechbar über den etablierten Konsildienst, jetzt ganz aktuell zuständig auch für das Darmkrebszentrum.
Konsildienst, das ist also, wenn Ärzte Sie anfordern quasi für einen Patienten oder?
Ganz genau, also wenn psychoonkologischer Beratungsbedarf besteht, ich sage jetzt mal exemplarisch im Bereich der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, können Ärzte mir ein Konsil schreiben. Das ist aber auch über die Vermittlung durch Pflegepersonal möglich, gerne auch auf Wunsch von Patienten, die vereinzelt auch in ja, im Klinikbereich auch nach einer solchen Mitbetreuung nachfragen.
Mhm. Die sind also im klinischen Bereich verortet, also im Klinikum direkt auf einer Station oder dann quasi leihweise auf anderen Stationen mal.
Richtig, ja. Die Zuordnung zählt zur medizinischen Klinik 3 und ja.
Ja, Frau Abasi, bei Ihnen sieht es ein bisschen anders aus.
Genau, ich bin Psychologin und Psychoonkologin für den Bereich der Gynäkologie. Dazu gehört das Brustzentrum sowie das gynäkologische Tumorzentrum. Und ich arbeite als Psychologin fast ausschließlich in diesem Bereich, es sei denn, es ist ein Vertretungsfall, weil Frau Weber und ich uns ja auch gegenseitig vertreten. Ansonsten bin ich seit 2020 hier im Jungstilling Krankenhaus in der Gynäkologie tätig.
Mhm. Und Sie sind zwar an unterschiedlichen Einsatzgebieten, aber die Tätigkeit, die ist ja eigentlich gleich. Also Sie haben die Aufgabe, Patienten, die eine Krebserkrankung haben, ihnen Raum und Zeit zu geben, um sich nochmal auf einer anderen Ebene mit ihrer Erkrankung auseinanderzusetzen. Wie reagieren Patienten auf dieses Angebot?
Also ich kann jetzt nur für den Bereich der Gynäkologie sprechen. Dadurch, dass wir sehr viele junge, fitte Patientinnen haben, wird das Angebot sehr gut und umfangreich auch in Anspruch genommen, sodass wir auch tatsächlich eine Sprechstunde, psychoonkologische Sprechstunde eingerichtet haben, weil die Patientinnen auch im nachstationären Setting, im ambulanten Setting quasi auch noch Bedarfe hatten. Und ich kann Ihnen sagen, die Sprechstunde ist voll. Okay. Ja, die Patientinnen setzen sich aktiv mit der Erkrankung auseinander, sind häufig Patienten, die sich sehr gut reflektieren können und auch emotionale Schwankungen gut wahrnehmen können und sich dann auch Hilfe suchen und in Anspruch nehmen.
Erleben Sie manchmal auch Vorbehalte, dass Patienten vielleicht sagen, ja, ich bin ja nicht psychisch krank, ich habe ja jetzt eine organische Erkrankung oder so. Ist das auch schon mal vorgekommen?
Das zeigt sich vereinzelt durchaus. Ich versuche dann immer zu vermitteln, dass es nicht um eine Psychotherapie im engeren Sinne geht, sondern dass wir Ansprechpartnerin sind bei Fragen, Gedanken, die einem im Rahmen einer Erkrankung jetzt vielleicht auf der Seele liegen, um einfach diesen Menschen Raum zu geben, das in einem geschützten Rahmen für sich selbst zu strukturieren und zu ordnen.
Sie arbeiten ja mit den Patienten. Sind Sie auch für die Angehörigen Ansprechpartner, vielleicht auch für Mitarbeiter, die mal Gesprächsbedarf haben?
Ja, tatsächlich. Ich glaube, da spreche ich für uns beide, dass wir tatsächlich auch das Angebot unseren Mitarbeiterinnen machen. Und das wird auch häufig in Anspruch genommen. Da genau, das ist tatsächlich so. Und für die Angehörigen, das ist eine noch offiziellere offizielleres Angebot, was wir haben, steht auch auf unseren Flyern, dementsprechend, dass auch Angehörige natürlich sich an uns wenden können, weil es ist nie eine Person in einer Familie krank, sondern das Familiensystem kommt da in Aufruhr und dementsprechend brauchen vielleicht auch die Angehörigen ein Gespräch. Meine Kollegin kann vielleicht ergänzen.
Ja, ich sag mal, die Patienten, die bei uns auf der Palliativstation betreut werden, befinden sich ja bereits in einem weit fortgeschrittenen Erkrankungsstadium mit einer deutlichen Symptombelastung. Häufig werden einfach in dem Rahmen auch Themen wie Sterben und Tod tangiert. Und gerade dann ist, das ist so meine Erfahrung, auch die Angehörigenarbeit extrem wichtig, um im gesamten System dort Menschen eben zu unterstützen, Verarbeitung zu begleiten, Anpassung zu ermöglichen und für sich auch im begrenzten Rahmen, ich beschreibe das oft so, dass sich einfach die Blickrichtung ändert, auch im begrenzten Rahmen für sich noch Spielräume, Ziele und Perspektiven ja, zu erhalten oder wieder neu zu entwickeln.
Und Sie sind ja jetzt keine Ärztinnen. Gehören Sie trotzdem so zu dem medizinischen Team dazu? Also gehen Sie bei Visiten mit oder ist das so ganz getrennt, dieser Dienst?
Ich spreche jetzt mal für mich. Im Bereich Palliativ arbeiten wir sehr eng als Team zusammen. Pflegekräfte, die ärztliche Seite, meine Funktion ergänzt durch Seelsorge und bei Bedarf eben auch Pflegeüberleitung, Sozialdienst. Es ist so strukturiert, dass ich die Visiten gemeinsam mit der leitenden Ärztin durchführe. Das hat den Vorteil, dass wir alle auf einem Wissensstand sind und eben gerade auch im Angehörigengespräch Inhalte dann auch nochmal reformuliert werden können bei Bedarf. Das Angebot an die Patienten somit sehr niederschwellig erfolgt, weil ich einfach präsent bin. Man muss mich da nicht rufen, man braucht in dem Sinn auch keinen Termin. Ich bin vor Ort, ich bin sichtbar und greifbar. Und ja, und ich glaube, von daher machen wir da schon als Team zusammen eine gute Arbeit.
So ähnlich ist es bei mir auch. Tatsächlich die, wir nennen es die großen Visiten, also das sind nicht die täglichen, sondern zweimal in der Woche gibt es auf der Gynäkologie große Visiten, einmal die oberärztliche Visite und einmal die Chefarztvisite. Da geht das gesamte Team mit. Da bin ich natürlich dabei. Wir haben eine fachübergreifende Besprechung einmal die Woche mit dem Sozialdienst, mit dem Breast Scanners, mit der onkologischen Fachkrankenschwester. Manchmal auch die Ärzte, wenn wir Fragen haben, kommen dazu. Und zudem, wie Frau Weber auch sagte, diese tägliche Präsenz auf der Station macht es natürlich möglich, dass ich auch mit allen an den Fachbereichen bzw. Menschen in unserem Team in Kontakt bin, sehr eng in Kontakt. Dazu kommen die Sitzungen der Tumorkonferenz, da sind wir als Psycho-Onkologinnen auch dabei und bekommen dann direkt mit, was wo die Reise von unseren Patientinnen hingeht, sodass wir dann dementsprechend auch, wenn Fragen kommen oder Nachfragen, auch auf dem neuesten Stand.
Kommen dann auch viele medizinische Fragen, wo das einfach, wo man merkt, bei der Visite ist so viel an Informationen auf den Patienten eingeströmt, dass er das gar nicht verarbeiten konnte oder verstehen konnte und Sie arbeiten das dann nochmal ein bisschen auf?
Ja, das ja. Ist wirklich sehr häufig der Fall. Ich sage mal, wir übersetzen viel. Mhm. Und die Patienten wünschen sich das auch sehr häufig, beziehungsweise stellen auch solche Fragen sehr, sehr häufig. Und deshalb ist es auch essentiell, dass wir sehr eng mit den Ärzten zusammenarbeiten, damit wir auch die entsprechenden Informationen haben. Und wenn wir diese nicht haben, wenden wir uns an die Ärzte und holen uns die Informationen rein. Und die Patienten sind sehr dankbar, dass die dann in einem wesentlich ruhigeren Rahmen und mit mehr Zeit ihre Fragen stellen können.
Von Vorteil ist sicherlich, dass neben dem, ich sag mal, psychologischen Wissen auch medizinisches Hintergrundwissen da ist, das insbesondere auch eben durch die Fachweiterbildung exemplarisch vermittelt wurde und man eben hier im Beratungsgespräch beide Aspekte reformulieren und erklären kann und damit durch die Information letztlich die Basis dafür setzt, dass Patienten oder eben auch Angehörige die Verarbeitung beginnen können. Die Information und das Verständnis für die Situation ist immer Voraussetzung für die nächsten Verarbeitungsschritte. Mhm.
Diese Diagnose oder dieser Satz, Sie haben Krebs, das reißt den Betroffenen ja in der Regel den Boden unter den Füßen weg. Man hofft ja, dass es nichts ist bei den Untersuchungen. Man ist dann so in einem Unsicherheitszustand und dann kommt dieser Satz, Sie haben Krebs. Was kann man oder was ist Ihre Hauptaufgabe? Was ist das Wichtigste, was Sie den Betroffenen vermitteln?
Das Allerwichtigste, das die Patienten oft brauchen, so erlebe ich das, ist der Satz, sie werden nicht hier vom Stuhl kippen und tot sein. Das heißt, die Diagnose Krebs bedeutet nicht, dass sie unmittelbar nach der Diagnosemitteilung versterben, weil der Todesangst ist sehr groß. Mhm. Und da ein bisschen zurückzurudern, zu relativieren anhand von Erfahrungswerten, die wir haben, oder auch tatsächlich über die Fakten zu sprechen und es nicht nur bei diesem Wort Krebs zu belassen, schauen Sie doch mal, was haben die Ärzte gesagt und was gibt es und welche Möglichkeiten und so weiter. Also diese Bedrohung so ein bisschen zu relativieren, das ist das Allererste, was die Patientinnen häufig brauchen und dann auch tatsächlich rückmelden, das hat mich an der Stelle beruhigt, dass ich wusste, okay, es gibt Möglichkeiten, das ist zwar eine schlimme Erkrankung, aber es bedeutet nicht, dass ich daran sterben muss, zumindest nicht unmittelbar, weil es gibt tatsächlich auch Patienten, die denken, ich lebe, wenn ich im November die Krebsdiagnose mitgeteilt bekommen habe, erlebe ich das nicht dieses Jahr, kein Weihnachtsfest. Ne? Mhm. Genau, da ein bisschen zu relativieren, das ist dem Patienten sehr, sehr wichtig. Und ja, trotzdem realistisch zu bleiben. Mhm.
Genau, also die erste Reaktion wirklich als Bedrohung und aus, ja, ich verliere den Boden unter den Füßen zu sehen und auch rückzumelden, dass das in dem Moment auch völlig menschlich und auch in Ordnung ist, gleichzeitig aber den Blick auch wieder auf das Leben zu führen. Mhm. Und auch wenn das vielleicht gerade im Bereich Palliativmedizin, ich sag mal, schwierig klingt, ist es auch da wichtig, immer wieder zu gucken, dass es uns um das Leben geht. Spielräume in den Blick zu rücken, die doch noch eine Perspektive lassen, wo doch noch Ziele formuliert werden können, wo Hoffnung als tragendes Element bleibt, auch wenn sich Hoffnung im Verlauf verändert. Ja, ich sag mal, vielleicht am Anfang einer Diagnose noch die Hoffnung, gesund zu werden oder eine lange Zeit gut mit der Therapie leben zu können. Ja, Beschwerden gut im Griff zu behalten und in letzter Konsequenz dann vielleicht auch einfach nicht alleine zu sein in seiner Situation.
Wir wollen das noch ergänzen.
Genau, weil ich finde das gerade sehr genial, dass ich hatte ja einen Spruch mitgebracht, was bei mir im Büro an meiner Tür klebt. Und zwar ist der Spruch wie folgt: Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn macht, egal wie es ausgeht. Und ich finde, das passt an der Stelle vielleicht ganz gut, wenn die Patienten das für sich ein bisschen herausgearbeitet haben, dann können sie auch ihr Blick erweitern Was gibt es noch außer Krebs? Und was kann die Erkrankung vielleicht auch eine Chance sein, verschiedene Dinge vielleicht zu ändern oder auf das Leben mit einem anderen Blick drauf zu schauen? Das wollte ich an der Stelle nochmal ergänzen.
Mhm. Ja. Dass man für sich selbst auch andere Prioritäten setzt. Mhm. Ja, einfach auch nochmal guckt, was passt gerade in meinem Leben nicht, wo möchte ich dran arbeiten und damit können. Das hat die Kollegin schön beschrieben, durchaus auch nochmal neue Räume geöffnet und betreten werden.
Right, da ist ja, das ist so ein bisschen ein Balanceakt zwischen der Wahrheit ins Auge sehen, aber trotzdem die Hoffnung bewahren, neue Perspektiven finden in dem enger werdenden Rahmen vielleicht. Das ist ja auch so ein Prozess, der auch Mut erfordert, sich dem zu stellen und dann trotzdem mit Hoffnung geradeaus zu gucken, oder?
Das ist es. Mhm. Das erfordert, ich glaube, von allen Beteiligten Mut, sich der Sache immer wieder neu zu stellen, die Herausforderung von Veränderungen anzunehmen, um im zweiten Schritt dann vielleicht zu merken, okay, der Boden trägt doch wieder ein Stück weit.
Auch Mut von Ihnen, das vielleicht zu formulieren, anzusprechen, Dinge, wo man weiß, das wird jetzt erstmal nicht angenehm sein, oder?
Grundsätzlich ist ja die Haltung, mit dem zu arbeiten, was von den Betroffenen oder auch von den Angehörigen kommt. Aber Sie haben recht, in manchen Gesprächen ist es schon auch wichtig, glaube ich, und auch völlig in Ordnung, wenn man in eine gewisse Richtung auch führt, den Blick vielleicht hinlenkt, um ja dann auch nochmal die Themen, um die es dann konkret geht, formulieren zu können. Nicht von uns aus, sondern ja Räume und Türen zu öffnen, damit Betroffene ja sich dann nochmal neu mitteilen können.
Frau Abba, Sie hatten vorhin schon mal gesagt, dass es ja immer das System auch betrifft, also immer die Familie. Es ist ja niemand isoliert an Krebs erkrankt. Und Sie haben auch gesagt, dass Sie für Angehörige auch ansprechbar sind. Erleben Sie das auch schon mal, dass es da Differenzen gibt in der Wahrnehmung oder auch in dem Bestreben, noch alles Mögliche vielleicht zu unternehmen, um die Situation doch noch zu wenden, und der Erkrankte will vielleicht gar nicht mehr so dagegen angehen, will eigentlich seinen inneren Frieden damit finden und ja, wählt vielleicht einen anderen Weg, als die Angehörigen das möchten. Erleben Sie das auch in der Praxis?
Tatsächlich gibt es das auch innerhalb einiger Familien, was ja auch nicht verwunderlich ist. Das heißt, dafür gibt's auch, haben alle Parteien jeweils gute Gründe dafür, warum auf der einen Seite vielleicht eher dieses Loslassen angesagt ist und auf der anderen Seite ein Widerstand dagegen. In der psychologischen Arbeit arbeiten wir ja häufig mit Widerständen, und das ist auch wieder ein gutes Beispiel dafür. Die Angehörigen haben natürlich Verlustängste. Sie wissen ja auch, was emotional dann auf sie zukommt, wenn es die Mutter, den Vater, wen auch immer, nicht mehr gibt. Und die werden massiv damit konfrontiert, mit dieser Situation bzw. mit der Vorstellung dieser Situation, wenn der Patient, die Patientin sagt, ich will aber nicht mehr, dann kommen schon diese Verlustängste massiv hoch. Und dass man da versucht, mach doch noch mal oder probier doch mal und vielleicht wird das doch, du willst doch stark sein. Das ist mehr als legitim, aber auch da ist es vielleicht dann auch gut und gehört auch zu unseren Aufgaben, die Parteien. Ich sage jetzt an einem Tisch, häufig ist es in einem Bett und an, auf einem Stuhl zu bekommen, um dann auch vielleicht ein moderiertes Gespräch zwischen allen Parteien zu führen, damit die auch dann die Chance, alle die Chance haben, die übrig gebliebene Lebenszeit gemeinsam gut gestalten zu können und gut zu nutzen. Mhm.
Haben Sie das auch schon mal erlebt, Frau Weber, dass vielleicht auch nicht alles ausgesprochen wurde, was man so vielleicht an Gedanken in sich getragen hat, aus Rücksicht auf den anderen oder so. Das kommt ja auch wahrscheinlich vor, oder?
Ja, ich erinnere jetzt gerade einen älteren Herrn, von dem ich wusste, dass er seine zunehmende Schwäche durchaus reell wahrgenommen hat und mir das auch gegenüber formulierte, gleichzeitig darin eben auch eine zunehmende Belastung seiner ihn pflegenden Tochter sah und sich aber schwer tat, mit ihr als Alternative das Hospiz anzusprechen, weil er natürlich wusste, die Tochter hat ja viel investiert und er wollte ihr da jetzt nicht wehtun. Parallel dazu, in einem Angehörigengespräch beschrieb die Tochter, dass ihr die Versorgung zunehmend Sorgen machte, weil sie auch fachlich einfach nicht mehr in der Lage war, ihrem Vater die entsprechende Versorgung zu bieten und zu ermöglichen, sich aber andernfalls auch schwer tat, das mit ihrem Vater zu besprechen. Ja, und ich habe ein moderiertes Gespräch angeboten. Wir sind dann zum Vater an das Bett und mit ein wenig einleitenden Sätzen war dann schnell auch der Damm gebrochen und beide haben sich über dieses Thema weitere Versorgung austauschen können. Die Folge war Erleichterung bei beiden und ein entspannterer Umgang mit der nächsten Zeit.
Ja. Das sind schöne Beispiele auch. Wenn sowas ist, dann merken Sie auch, dass Ihre Arbeit wirklich sehr wichtig ist. Bekommen Sie auch Feedback von Patienten, die vielleicht die Erkrankung überstanden haben, die nochmal sich an Sie wenden, Ihnen sagen, das war sehr hilfreich?
Ja, sehr häufig. Ja. Sehr häufig auch im ambulanten Setting, in der Sprechstunde, wenn wir dann die letzte Sitzung haben. Bekomme ich sehr häufig die Rückmeldung, dass sie von dieser Arbeit bzw. dieser Zusammenarbeit profitiert haben und dass das die Krankheitsverarbeitung sehr erleichtert hat. Sehr, sehr häufig. Auch manchmal tatsächlich E-Mails oder Anrufe von Patientinnen, die dann schon längst fertig sind mit allem und wir haben auch eigentlich keine Sitzungen mehr, dass sie dann schreiben und irgendwie nochmal so ein Update geben, wie es ihnen geht, ja, worüber ich mich dann auch sehr freue.
Ja, das stimmt. Also so Formulierungen wie, sie leisten tolle Arbeit und machen sie weiter so, sei es jetzt eine Postkarte von einer Patientin, die jetzt in der Reha ist oder auch nochmal ein Besuch von Angehörigen, nachdem ein Patient bei uns verstorben ist, die nochmal mit einem Präsent vorbeikommen, Briefe schreiben, sich bedanken, also die Rückmeldungen da, die gibt es und ja, die motivieren natürlich dann auch wieder. Hm. Ja, und ja, tut uns ja dann auch gut.
Ganz genau.
Noch eine Frage. Ich denke, jeder kennt ja jemanden, der an Krebs erkrankt ist, im Verwandten- oder Bekanntenkreis. Und oft erlebt man so eine Sprachlosigkeit. Man hört das und man sagt dann, ich weiß ja gar nicht, was ich demjenigen jetzt sagen soll. Wie kann man denn trösten? Für Sie gehört das ja zum beruflichen Alltag dazu. Jetzt nicht Trost unbedingt in erster Linie. Für Sie ist ja diese Begleitung in dem gesamten Prozess eigentlich Ihre Arbeit und nicht so sehr nur der Trost. Aber was kann man als Tipp geben für jemanden, der sprachlos ist und nicht weiß, was er sagen soll?
Ja, fang du ruhig an.
Ja, danke dir. Es ist so, dass man oft nichts falsch machen möchte. Hm. Ja, und dadurch dann eine Sprachlosigkeit entsteht oder man auch unsicher ist, was das eigene Verhalten betrifft. Und aus meiner Erfahrung ist so der Wunsch, den viele Betroffene haben, so viel Normalität wie möglich. Das heißt, miteinander sprechen, so wie man es gewohnt ist, ja, und den Kontakt halten, so wie er besteht, an der Seite bleiben, vielleicht auch ein Stück mit aushalten, ja. Man braucht gar kein ganz besonderes Verhalten auf einmal an den Tag zu legen. Man darf so sein, wie man ist. Und demjenigen, der betroffen ist, einfach den Raum geben, sich eben auch so zu zeigen, wie er ist, jetzt gerade in der Konfrontation mit der Erkrankung.
Vielleicht konkreter, noch konkreter, wenn solche Fragen kommen, tatsächlich auch, dass Angehörige sagen, ich weiß gar nicht, was ich tun soll oder was ich sagen soll. Auf der anderen Seite die Patienten, die dann auch sagen, ach, die verhalten sich aber komisch jetzt oder so, wie ist es? Also meine Empfehlung für die eine Seite und für die andere Seite ist häufig bei den Patienten, dass ich sage, wissen Sie was, es kann sein, dass Ihre Angehörigen gar nicht wissen oder Freunde, Bekannte nicht wissen, was sie brauchen. Seien Sie offen, sagen Sie ihnen das. Die sind froh, wenn sie gesagt bekommen, koch mir eine Suppe. Damit sind sie zufrieden, dann haben sie was getan, sind glücklich darüber und sie bekommen Erleichterung. Auf der anderen Seite, wenn es um Freunde oder Bekannte, Familienangehörigen, die sagen, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll, was ich sagen soll, sage ich, geben Sie das zum einen zu. Sagen Sie, dass Sie gerade sprachlos sind. Das ist menschlich, das ist einfach auch legitim. Und dann fragen Sie, ich bin da, was brauchst du? Sag es mir. Und damit ist alles eigentlich gesagt. Und dann, wenn was ist, kommt die Patientin oder ihre Angehörige auf sie zu. Mehr braucht man letztendlich auch nicht zu tun. Mhm.
Eigentlich ein ganz natürlicher Umgang, offen.
Absolut.
Und gar nicht verkrampft.
Genau.
So, genau.
Ja, 25 Minuten sind um. Es ist ganz schnell gegangen. Vielen Dank für das Gespräch an Sie beide. Ich fasse das mal noch kurz zusammen. Die Psychoonkologie ist also ein kostenloses Angebot für Krebspatienten. Dieses Angebot gibt es im klinischen Bereich oder in Organkrebszentren. Ein wichtiger Grundsatz in Ihrer Arbeit ist, mit den Patienten gemeinsam diesen Prozess zu bearbeiten, diese Diagnose zu verarbeiten, neue Perspektiven zu finden, das Leben quasi neu zu strukturieren, neue Ziele zu setzen, die Hoffnung bei allem nicht zu verlieren und in allem auch Wahrhaftigkeit zu behalten und dabei sehr einfühlsam zu sein. Das ist so, das würde ich jetzt mal sagen, die Zusammenfassung.
Das haben Sie sehr schön zusammengefasst. Dankeschön.
Das passt wunderbar. Ja, vielen Dank.
Ja, schön, dass Sie hier waren. Wenn Sie, liebe Zuhörer, noch weiteres wissen wollen, dürfen Sie gerne auf unserer Homepage vorbeigehen auf www.diakonie-sw.de. Sie können Ihre Fragen auch an presse@diakonie-sw.de stellen. Vielen Dank Ihnen beiden für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. Machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Tschüss.
Sie hörten DISPOD, gesund und sozial, den Podcast der Diakonie in Südwestfalen.